Ich wohne ganz, ganz bewusst zur
Ja.
Miete und kaufe halt Immobilien, die ich dann wiederum vermiete. Aber durch das Kreditfinanzierte hebel ich natürlich auch mein Risiko. Also ich hebel meine Rendite, das ist das, was wir toll finden daran und was auch sehr, sehr sinnvoll ist. Aber wenn ich natürlich, also wenn ich eine 100.000 € Wohnung kaufe und die ist cool, dann ist sie cool. Wenn ich 100.000 € Schrott kaufe, ist halt 100.000 € Schrott. So, dabei habe ich in beides irgendwie 10.000 € eigenes Geld reingesteckt. Das heißt, da muss man natürlich schon sehr, sehr genau hinschauen bei der Auswahl des Objektes.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alchemie des Herzens. Und ich freue mich heute so, so, so sehr auf dieses Gespräch, denn heute habe ich meinen allerersten Podcast-Gast hier, die liebe Maike. Sie stellt sich dann gleich nochmal selber vor, weil die Maike ist für mich so ein wunderschönes Beispiel dafür, wie ganz unterschiedliche Wege zur Freiheit aussehen können. Wir kennen uns aus der Coaching-Ausbildung, wir teilen dieselbe Liebe zur Persönlichkeitsentwicklung und gleichzeitig lebt die Maike auch so ein bisschen, ja, etwas, was für ganz, ganz viele Menschen ein riesiger Traum ist, nämlich das Thema Eigenheim, Immobilien, finanzielle Sicherheit, finanzielle Unabhängigkeit. Und ich glaube, an der Schnittstelle so von innerer Arbeit und finanzieller Selbstbestimmung entsteht heute ein richtig, richtig spannender Dialog. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Maike. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich bin ganz gespannt, was sich heute ja so entwickeln darf in unserem Gespräch.
Hallo Wiene, und es ist total toll, dass ich hier die Premiere geben darf. Schön, dass ich da sein kann.
Jetzt habe ich ja schon erzählt, wir kennen uns beide aus der Coaching-Ausbildung, aber vielleicht magst du da auch noch mal ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und vor allem, was uns beide ja auch so ein bisschen verbindet.
Also ich weiß noch, dass wir in der Coaching-Ausbildung Modul 1, Tag 2, haben wir uns mit unseren inneren Kindern beschäftigt. Das war schon ganz schön deep. Wir haben uns gegenseitig dabei geholfen, das zu malen. Ja, also irgendwie hat es uns da schon zusammengebracht, möchte ich mal sagen. Und ich kann mich an ganz, ganz viele schöne Gespräche im Rahmen der Ausbildung, in den Pausen, in den Mittagspausen, vorher, nachher erinnern und auch treffen. Ja, wo wir eigentlich auch schon viel auch über Business und Geld und Strategie und so gesprochen haben und aber auch gleichzeitig über die Erfahrungen, die wir auf unserem Weg machen durften. Ich meine, wir sind ja auch beide nicht so auf die Welt gekommen, wie wir jetzt hier dastehen und unsere Jobs machen. Und das ist einfach total spannend, das zu sehen und das auch mal zu reflektieren oder von außen auch mal gespiegelt zu bekommen, ja.
Voll. Ja, jetzt, wo du das so alles erzählst, kommen gerade diese ganzen Bilder wieder hoch und ich denke mir, krass, was für eine Reise wir da auch hatten, gell?
Ja.
Jetzt habe ich dich ja heute auch eingeladen, um über dieses große Thema finanzielle Unabhängigkeit zu sprechen. Und ich finde, das ist ein großes Thema und das ist so ein Wort. Ich finde es zum Beispiel auch wichtig, einen Unterschied zu machen zwischen finanzieller Unabhängigkeit und finanzieller Freiheit. Da ist für mich nämlich auch nochmal ein Unterschied. Aber was bedeutet finanzielle Unabhängigkeit für dich ganz praktisch, aber vor allem auch emotional gesehen?
Aha. Also ich sag mal, die vollständige finanzielle Unabhängigkeit, was du dann wahrscheinlich als finanzielle Freiheit definieren würdest, das bedeutet für mich einfach, dass ich meine Lebenshaltungskosten auf monatlicher oder auf jährlicher Ebene oder Basis zu einem Lebensstandard, der mir gefällt, aus Einkünften decken kann, die jetzt nicht aus meiner eigenen Arbeit kommen. Das können Dividendenausschüttungen aus Aktien sein, das können Mieteinnahmen aus Immobilien sein. Du hast nochmal einen anderen Weg, den du ja gleich auch nochmal, oder wo wir vielleicht auch nochmal ins Gespräch gehen, wo da so Vor- und Nachteile liegen. Also, dass es im Prinzip wirklich nicht mehr von meiner Arbeit abhängt, ob ich Geld verdiene oder nicht. Genau. Das ist die
Ja, voll.
vollständige, ja, vollständige finanzielle Freiheit. Was bedeutet das emotional? Das ist halt einfach ein geiles Gefühl, ja. Also ich bin noch nicht da. Ich bin jetzt ungefähr so weit, dass ich ein Viertel meiner Lebenshaltungskosten aus Einkünften decken kann, die halt unabhängig von mir und meiner Arbeit sind. Und ich bin jetzt Ende 30. Und das ist einfach ein Wahnsinnsgefühl zu wissen, hey, egal ob ich jetzt irgendwie krank bin, krank werde oder andere Lebensprojekte vorantreiben möchte. Da ist einfach ein gewisser Grundstock an Einkommen, was jeden Monat reinkommt, ja.
Ja, das beschreibt ja auch so ein bisschen dieses Reinverschieben vom Unternehmer zum Investor. Also es gibt ja diese verschiedenen Quadranten, wo wir ja ganz am Anfang Zeit gegen Arbeit tauschen. Also wo wir ja wirklich nur Geld bekommen, wenn wir aktiv sind und langsam, wenn wir dann so ins Unternehmertum reinwachsen, dann entsteht schon ganz anderes Geldvolumen und so weiter. Und wenn wir dann dieses Geld nehmen und investieren, wenn wir sozusagen Investor werden, dann arbeitet ja Geld für uns. Und das ist ja das, was du
Richtig.
so beschrieben hast. Das heißt, ich muss gar nicht mehr aktiv sein, sondern das Geld arbeitet im Hintergrund für mich mit. Und du hast dich,
Ja.
wie gesagt, auf dieses Thema Immobilien fokussiert. Ich persönlich bin total breit aufgestellt tatsächlich. Also vielleicht ganz kurz, weil ich das so spannend finde, weil wir ja auch über das Thema Frauen und Finanzen kurz dann mal sprechen wollen. Ich habe sehr, sehr früh damit angefangen, aber auch nur, weil ich einen Papa hatte, der uns da sehr früh mit ins Boot geholt hat. Das heißt, ich habe schon, ich glaube mit 19 oder sowas, angefangen, in Aktien zu investieren und lauter solche Sachen. Also ich habe sehr, sehr früh so dieses Mindset gehabt, dass man investieren kann. Viele haben ja auch so ein bisschen Angst davor, höhere Investitionen zu tätigen. Und ich bin ja ein Freund davon zu sagen, du musst ja nicht gleich 10.000 Euro investieren. Fang halt einfach mal ganz klein an. Und es gibt so viele
Genau.
Möglichkeiten. Ja, wie du schon gesagt hast, auch Krypto, das mag der eine, der andere nicht, Aktien, ETFs. Also es gibt ja von sehr sicher, und ich würde sagen, Immobilien gehört jetzt eher zu der Kategorie sichere Investitionen, hin zu total hochspekulativ, wie jetzt eben zum Beispiel Krypto. Und wir hier in der Familie haben so wirklich so alles. Und dann zählt für mich mein Network Marketing da insofern rein, dass ich Geld generiere, was ich eben gut investieren kann. Das heißt, wenn du in diesem Bereich dran bleibst und wirklich ja immer wieder deinen Impact erzeugst und so weiter und so fort, kannst du dir über die Jahre etwas generieren, was so viel Geld abwirft, dass du viel hast zum Investieren. Also am Ende geht es auch dann bei mir in meiner Arbeit darum, dass ich Geld kreiere, was ich super gut investieren kann, damit es dann für mich arbeitet. Jetzt habe ich schon das Thema Angst angesprochen und ich glaube, Angst und Geld ist ganz stark verknüpft. Wie siehst du das so aus deiner Erfahrung heraus?
Kenne ich aus eigener Erfahrung. Also ja, es gibt Leute, die haben Angst, Geld zu verdienen. Es gibt Leute, die haben Angst, Geld zu verlieren. Ja. Ich bin, heute würde man sagen, auch mit einem sehr schlechten Money-Mindset groß geworden. Also in meiner Familie war Geld immer Mangel. Also da hat niemand investiert, ja. Keine Unternehmer in der Familie, also keine Vorbildung im Prinzip. Vorbildung, eine Vorprägung natürlich sehr wohl. Weil, wie gesagt, Geld war halt immer knapp. Dann ist mein Vater arbeitslos geworden. Da war ich in der Pubertät. Da muss ich irgendwie so 13, 14 gewesen sein. Da hat meine Mama quasi oder seitdem die Familie finanziell tragen und stützen müssen. Also der hat nie wieder den Weg zurückgefunden, hat sich dann selbstständig gemacht mit so Gelegenheitsjobs. Aber ja, da komme ich her. Und also ich habe mein erstes Investment war tatsächlich ein ETF-Investment damals. Das war, ich glaube, 300 Euro, meine erste Sparrate. Das war fürchterlich aufregend. Und ich hatte aber, also zu dem Investieren, da habe ich keine Angst gehabt, weil, das ist ganz wichtig, ich mich wahnsinnig gut vorher informiert hatte. Wahnsinnig gut. Ich habe nicht irgendwie auf irgendjemanden gehört, irgendeinen Podcast und das dann einfach gemacht, sondern ich wollte es halt wirklich verstehen und durchdringen. Und wenn man sich damit mal wirklich fachlich auseinandersetzt, ist es gerade bei breit gestreuten, weltweit diversifizierten ETFs so, dass du statistisch, wenn du eine Haltedauer von 10 Jahren hast, kein Geld verlieren kannst. So. Und Ich meine, ich habe den Corona-Crash überlebt. Ich habe also 2017 meine ersten ETFs gekauft. Da waren schon die ein oder anderen Drawdowns dabei, wo es mal so 20, 30% runtergeht. Mittlerweile ist mein Depot so stark im Plus mit fast 100%, dass ich mir denke, also ich kann gar kein eigenes, ja klar, ich kann Buchverluste erleiden, aber ich kann kein eigenes Geld mehr verlieren, was ich investiert habe. Bei den Immobilien kommt natürlich nochmal eine Komponente dazu, weil ich das kreditfinanziert tue in der Regel. Ja, ich kaufe ja nicht die Immobilie aus eigenem Geld. Das
Das wäre schön. Das
nee, wäre
Team.
nicht schön.
Das ist
Nee,
das
wäre
Team.
überhaupt, nein, wäre überhaupt nicht schön. Also wir reden in meinem Fall, weil du eben Eigenheim sagtest, in meinem Fall tatsächlich ja nur über Kapitalanlage. Ne? Also ich wohne ganz, ganz bewusst zur Miete und kaufe halt Immobilien, die ich dann wiederum vermiete. Aber durch das Kreditfinanzierte hebel ich natürlich auch mein Risiko. Also ich hebel meine Rendite. Das ist das, was wir toll finden daran und was auch sehr, sehr sinnvoll ist. Aber wenn ich natürlich, also wenn ich eine 100.000 € Wohnung kaufe und die ist cool, dann ist sie cool. Wenn ich 100.000 € Schrott kaufe, ist halt 100.000 € Schrott. So, dabei habe ich in beides irgendwie 10.000 € eigenes Geld reingesteckt. Das heißt, da muss man natürlich schon sehr, sehr genau hinschauen bei der Auswahl des Objektes. Und zu dem Thema Angst nochmal, also mit den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich die begleite, ihre erste Wohnung zu kaufen, dann ist tatsächlich diese Angst vor den Schulden, die ist groß da, weil das kriegen wir natürlich auch eingetrichtert. Ja, Kind, mach keine Schulden. Dabei gibt es ja gute und schlechte Schulden. Also niemand sollte bitte, weiß ich nicht, seine Kreuzfahrt finanzieren oder seine Hochzeitsfeier oder was es nicht alles gibt oder weiß nicht, Klarna, Shopping und so ein Gedöns. Das ist alles Murks. Darüber sind wir uns einig, aber eine Immobilie kreditfinanziert zu kaufen, ist sehr, sehr sinnvoll. Angst vor den Schulden und dann aber auch, und das ist eigentlich, steckt das Gleiche dahinter, Angst vor Mietnomaden, ja, also dass die Mieteinnahme nicht kommt, dass ich aber trotzdem die Kreditrate zu bedienen habe, sind in meinen Augen alles sehr, sehr kalkulierbare Risiken, sowohl was die Höhe angeht von dem, was mich da finanziell treffen kann, als auch von der Wahrscheinlichkeit. Das ist nämlich tatsächlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Also in Deutschland fallen 2 bis 3% der Mieten aus. Ja, was klar, wenn es passiert, ist halt blöd. Und ich habe heute Morgen noch in einem anderen Podcast was gehört. Da ging es irgendwie um das Thema, dass wir häufig das so asymmetrisch wahrnehmen. Ja, also wir nehmen das Risiko wahnsinnig groß wahr und das, was es zu gewinnen gibt, ist so, naja, ja, weil jetzt mal wirklich ganz rein gesprochen, das Risiko in eine Immobilie zu investieren, wenn ich das mit Verstand mache, ist wirklich sehr, sehr klein. Und das, was es langfristig da zu gewinnen gibt, das ist wahnsinnig groß. Also was da an Vermögenszuwachs passiert durch Tilgung, durch Wertsteigerung, gibt es in meinen Augen in keiner anderen Assetklasse.
Und es gibt ja auch die Möglichkeit einer 100% Finanzierung. Also wir zum Beispiel haben unsere Immobilien, ich glaube, so gut wie alle 100% finanziert. Das heißt, dann hast du noch nicht mal, also klar, du brauchst natürlich schon ein
Die
gewisses,
Nebenkosten, ne?
ja, so. Ja, aber es geht auch, dass du praktisch eine Bank suchst, die ja das Ganze dann 100% finanziert und dann funktioniert es noch besser. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist zu gucken, gerade zum Beispiel bei so einem Markt wie München, wo ja die Immobilienpreise sehr, sehr hoch sind, ja, dann fang woanders an. Also es
Genau.
muss ja nicht München sein. Dann such dir
Richtig.
vielleicht eine Stadt, die so im Kommen ist. Also ich weiß, wir haben ganz früh zum Beispiel in Leipzig dann auch Wohnungen
Ja.
gekauft. Also wo du schon siehst, der Markt entwickelt sich total positiv, aber der Quadratmeterpreis ist halt einfach noch winzig klein im Vergleich jetzt zu, wo wir jetzt leben, in München leben. Also ich glaube, wir können auch, es gibt. Ich habe Freunde, die ganz früh dieses Thema finanzielle Bildung gestreut haben. Das heißt, es gab da ein Spiel, leider weiß ich es nicht mehr, wie es heißt, ein Brettspiel, wo sie wirklich
Cashflow
Abende,
heißt
ah
das.
ja genau, Cashflow,
Cashflow.
wo sie Abende organisiert haben mit allen möglichen also Menschen von unterschiedlichsten Berufssparten, vom Friseur zum Unternehmer. Also es war wirklich egal und auch das Einkommen war einfach egal. Sie wollten zeigen, egal wie viel du verdienst, du kannst jetzt schon anfangen, für deine Zukunft vorzusorgen. Und ich fand das so toll und das hat uns damals auch so inspiriert. Wir haben da nie mitgemacht, aber das war so inspirierend zu sehen. Ja, es ist egal, wo du herkommst. Du kannst jetzt schon etwas für deine Zukunft tun. Und das ist so empowernd, finde ich. Also so, so wertvoll. Und ich möchte nur kurz was zum Thema Schulden sagen, weil ich das auch. Weil du das von deinem Papa so erzählt hast. Und ich weiß noch, und eben, es gibt gute Schulden und schlechte Schulden, dass mein Papa immer, wenn er dann geguckt hat, wie viel Schulden er will, also hohe Schulden, aber eben auch wegen Immobilien und, dann hat er mal gesagt, das ist aber gut. Das ist gut. Und deshalb habe ich, glaube ich, eben schon als Kind, Teenager, so ein anderes
Ja.
Mindset zum Thema Schulden
Ja.
aufbauen können. Und ich sehe das wie du. Konsumschulden sind nicht gut. Ja, also das muss man einfach so
Nee,
sagen.
ist der
So
Tod.
Schulden, die wir für unseren Spaß aufnehmen, für unser für
Nee,
ich,
das ist einfach ein
unser
Zeichen dafür, dass du über deinen Verhältnissen lebst, Punkt.
genau.
Also entweder du kannst es dir leisten, ja, dann mach's bitte, oder du kannst es dir nicht leisten, aber dann lass es auch.
Genau, also das ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass wir das hier nochmal so deutlich sagen. Schulden, die wir aufgrund von Immobilien aufnehmen, sind einfach was ganz, ganz anderes und kommen uns ja tatsächlich auch in der Einkommensteuererklärung wieder zugute.
Genau, ja,
Ja,
genau.
deswegen sind es gute Schulden. Und ja, das wollte ich nur ergänzen, weil ich das so
Ja.
wichtig fand. Und aber vielleicht ganz kurz nochmal zu dir und diesem Thema Immobilien. Wie bist du denn dann überhaupt da so
Ja.
reingerutscht?
Also, ich habe 2015, da war ich 29 Jahre alt, so ein bisschen meinen finanziellen Wake-up-Moment gehabt. Da war ich fertig mit dem Studium und war gerade, ich glaube, 2 Jahre im Beruf und habe, wie ich dachte, damals für die Verhältnisse schon ziemlich gut Geld verdient und habe aber dann irgendwie festgestellt, all das, was ich einnehme, gebe ich auch wieder aus und am Ende des Monats bleibt eigentlich nichts übrig. Und dann habe ich gedacht, dann bringt es ja überhaupt nichts, viel Geld zu verdienen, weil ob ich jetzt wenig Geld verdiene, wenig ausgebe, viel Geld verdiene, viel ausgebe, am Ende stehe ich am des Monats genauso da wie jemand anders, der halt unter Umständen weniger verdient. Und habe dann erstmal wirklich Finanzen aufgeräumt. Habe dann von dem Konzept finanzielle Freiheit gehört. Das war damals Bodo Schäfer, dem ich über den Weg gelaufen bin. Also nicht persönlich, wobei der auch in Köln gewohnt hat, ich auch damals. Und habe verstanden, es gibt Menschen, die leben aus Kapitaleinkünften im weitesten Sinne. Das war mir bis dahin gar nicht klar. Also ich bin ja so sozialisiert, geh fleißig zur Schule, ja, mach deine Ausbildung, mach dein Studium und dann kletter schön die Karriereleiter hoch, aka Hamsterrad. Und das habe ich gedacht, das sei mein Weg. Und als ich das verstanden habe, warte mal, es gibt Dividenden, es gibt Mieteinkünfte, daraus kann ich leben, war ein revolutionärer Gedanke für mich. Genau, und dann habe ich 2017 angefangen mit ETFs und habe wirklich, und das ist einer der grundlegenden Mechanismen, wo du sagst, ja, du kannst auch heute schon anfangen. Es funktioniert natürlich nur, wenn ich einfach unter meinen Verhältnissen lebe, ja. Also wenn ich jetzt nicht mein Leben mit jeder Gehaltserhöhung, ja, oder jedem zusätzlichen Einkommen, wenn ich meinen Lifestyle anpasse, habe ich am Ende keine Wirkung
So wie
sozusagen.
du es
Also
ja
ich
vorhin
muss,
beschrieben hast. Du hast Geld
genau.
verdient, aber hast ge genauso viel
Richtig.
ausgegeben und
Genau.
am Ende nichts mehr
Genau.
gehabt.
Also ich muss schon ganz bewusst darauf achten, dass ich zwei Mechanismen, ja, entweder mein Einkommen steigere und meine Ausgaben gleich behalte oder tatsächlich die Ausgaben zu senken. Damit dieses Delta eben möglichst groß wird. Und das habe ich sehr konsequent gemacht. Also habe sowohl mein Gehalt gesteigert als auch die Ausgaben nur moderat angepasst. Und habe wirklich monatlich teilweise vierstellige Beträge ins Depot sparen können. Bonuszahlungen, Steuererstattungen und so. Und das habe ich so 2 Jahre gemacht und habe das dann irgendwie, ich liebe Excel, ja, du kennst mich, das irgendwie durchgerechnet und mit Excel hochgerechnet, habe gedacht, boah, warte mal, wenn das jetzt in dem Tempo weitergeht, dann bin ich ja alt und grau, bis ich da, ne, das mein Ziel erreicht habe sozusagen. Es ging mir einfach zu langsam. Und was ich auch verstanden habe im Angestelltenverhältnis, ich habe am Ende dann in einer Unternehmensberatung gearbeitet und sechsstelliges Angestelltengehalt bezogen. Das macht ja gar keinen Spaß wegen der Steuer. Also du kriegst ja nur noch mehr Verantwortung, noch mehr Druck, noch mehr Arbeit, noch mehr Projekte, Druck von unten, Druck von oben, um dann quasi über jeden zusätzlichen Euro 42% abzugeben. Nö. Und da steckte ich dann und dann habe ich von dem Konzept Immobilie als Kapitalanlage gehört und habe verstanden, ach, warte mal, ich geht's, also ich habe sowas wie eine Bonität, ja, ich habe ein hohes laufendes Einkommen, ich habe schon Geld auf der Seite, ich habe jeden Monat einen monatlichen Überschuss von mehreren, ja, 1.000 Euro. Ich kann also zur Bank gehen, kann mir Geld holen, kann davon eine Immobilie kaufen und wenn ich das geschickt mache, dann ist die Kaltmiete, die ich einnehme, mindestens genauso hoch, besser sogar höher als die Rate an die Bank, die ich bezahle. Und da dachte ich so, also einfach other people's money investieren und mir vom Mieter meinen Kredit abzahlen zu lassen, fand ich sensationell. Also habe ich in der Deutlichkeit dann verstanden. Genau, und dann habe ich 2019 meine erste Immobilie gekauft, eine ganz kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in Essen. Stichwort Standort hast du eben auch angesprochen. Ich habe damals noch in Köln gewohnt. Köln war damals auch schon zu teuer. München funktioniert überhaupt nicht. Essen hat sehr gut funktioniert damals. Also da kann man das eben genauso strukturieren, auch heute noch, dass das sich wirklich ausgeht, dass ich kein eigenes Geld einbringen muss, weder am Anfang in die Finanzierung noch monatlich laufend. Ja, aus der einen Wohnung sind jetzt 5 geworden und ist tatsächlich schon ein Teil, woraus ich meine Lebenshaltungskosten decken könnte aus den Cashflows, die da entstehen. Das mache ich im Moment nicht, weil jetzt gerade habe ich mein Unternehmen, aus dem ich mein Gehalt beziehe und leben kann. Aber das, was da monatlich überbleibt, das investiere ich jetzt wiederum an der Börse, weißt du? Das ist so geil.
Ja,
Da
genau,
kommt
das ist
halt, ja,
gemacht.
und langfristig gedacht, ja. Also das, ne, wirklich mal sich zu überlegen, hey, was kann mir das in 5 Jahren, in 10 Jahren irgendwie bringen? Das ist Wahnsinn. Und eine Immobilie kann ich dann ja sogar nach 10 Jahren, wenn ich sie 10 Jahre gehalten und vermietet habe, verkaufen und den Gewinn steuerfrei realisieren. Also da warten mehrere 100.000 € auf mich, wenn ich diese 5 Wohnungen jeweils nach den 10 Jahren verkaufe. Und dann kann ich mir überlegen, was mache ich? Im Moment denke ich mir, ich werde es wahrscheinlich in eine größere Immobilie stecken, also einfach ein Mehrparteienhaus, 6 bis 8, 10 Parteien oder so. Oder ich lege es dann wiederum an die Börse, um quasi dem Depot nochmal wieder so einen Anschub zu geben. Also gibt es einfach Möglichkeiten ohne Ende. Aber man muss halt früh anfangen und man muss es halt wirklich machen.
Ja, man muss
Ja.
es machen. Und wie du gerade gesagt hast, das ist ein mega Stichwort, finde ich, dieses langfristige Denken. Also auf ein Ziel
Ja,
perspektivisch hinarbeiten.
ja.
Viele, viele Menschen, das ist tatsächlich eben auch in meiner Arbeit so ein riesengroßes Thema, dass die meisten Menschen einfach sehr gerne, sehr schnell und jetzt am liebsten gleich und sofort und am
Get
besten
rich
ohne
quick,
Aufwand ganz schnell reich werden wollen. Und so funktioniert es halt einfach nicht. Also egal, ob das jetzt eben auch zum Beispiel bei mir im Network oder so, da kursieren manchmal auch so Vorstellungen, wo ich mir denke, oh Gott, es ist ja null realistisch. Du darfst schon erstmal ein bisschen tun und arbeiten und machen.
Ja,
Aber wenn du
das ist
dranbleibst und
ja,
diese Geduld hast, ja, genau wie bei Immobilien, du brauchst halt Geduld, aber was sich dann perspektivisch eröffnet, ist ein Goldschatz, ja.
Und das ist ja so ein bisschen dieses, also Instant Gratification, das mal
Genau.
rauszuziehen. Man kennt ja wir kennen ja die Experimente mit dem Kind. Entweder
Ja.
wenn du den Keks, ne, kriegst einen Keks, wenn du wartest, kriegst du zwei. Ja, lieber warten, wir wollen lieber 2 Kekse. Also nicht so dieser kurzfristigen Belohnung hinterherlaufen, weiß nicht, der Urlaub, die Tasche, das Auto, das Statussymbol, whatever. Das ist das eine, langfristiges Denken. Jetzt hatte ich gerade noch einen Punkt im Kopf. Ach so, die mehr von dem passiven Einkommen.
Also ja, da kommt man ja noch
Ja.
eine mehr. Gut, dass du es ansprichst.
Also viele sprechen ja im Zusammenhang von Immobilien und Mieteinnahmen auch vom passiven Einkommen. Und ich würde sagen, ja, nach hinten raus wird das immer passiver. Also wenn ich einen vernünftigen Mieter habe, wenn ich eine gute Hausverwaltung habe, dann macht mir so eine Wohnung vielleicht im Jahr 1 Stunde oder 2 Arbeit. Ja, maybe. Nebenkostenabrechnung und einmal die Versammlung besuchen. Aber um da hinzukommen, muss man natürlich Energie und Zeit und auch Geld reinstecken, ja. Das heißt, man am Anfang, ja, ist da schon eine ganze Zeit von, wo ich da aktiv auch für arbeite und oder das Geld, was ich in die Immobilie investiere, muss ja irgendwo auch aktiv erarbeitet haben. Also es, ne, passiert jetzt nicht wie so ein Perpetuum mobile, wo dann der Geldbrunnen einfach anfängt zu sprudeln, sondern das dauert auch relativ lange, bis man das so ans Laufen bekommen hat. Aber es ist dann das, was du sagst, irgendwann, ich sage immer, es ist wie so ein Hockeystick, ne? Erst braucht es so ein bisschen langsam und irgendwann fliegt's dann. Und dann bist du einfach, also ich bin der Maike von 2015 so dankbar, dass die sich damals auf ihren Hosenboden gesetzt hat und das alles sortiert hat und dann auch wirklich 2017 die Aktien, 2019 die Immobilien gekauft hat, weil ich hätte mich wahrscheinlich sonst auch die Gründung, die Selbstständigkeit gar nicht getraut.
Voll,
Ja,
also
also ich habe ja richtig krass was aufgegeben,
ja.
um dann Mrs. Property zu werden
Ja.
und alleine diese Möglichkeit zu haben und jetzt zu sagen, ey, weißt du, ich bin also da ja auch finanziell unabhängig von einem Arbeitgeber. Also ja.
Ja, es diese mutigen Entscheidungen, wo wir manchmal vielleicht auch gar nicht wissen, was am Ende rauskommt, aber weil wir unserem Herzen folgen und unserer Intuition, die sind so wichtig. Und jetzt komme ich gerade von so einem großen Event und ich bin eh noch so ganz erfüllt auch. Und es war genau das, was ich mir gedacht habe. Genau wie du sagst, ich bin so dankbar, dass ich 2019 diese mutige Entscheidung getroffen habe, zu sagen, ich gehe jetzt mal diesen ganz anderen Weg und ich gehe den, weil ich dieses Ziel sehe und ich sehe das. Und gerade im Network sagt man auch so viel mit diesem passiven Einkommen, ja. Also so, ach, arbeite ein paar Jahre und dann sprudelt es so. Aber am Ende ist es auch hier, egal, glaube ich, bei Immobilien, bei allem. Es ist am Anfang dauert's. Am Anfang gibst du sehr viel Zeit und
Und du
Energie
siehst auch
rein
erstmal nichts.
und es kommt erstmal kaum was rum. Ja, also das ist egal in welchem Bereich, glaube ich, immer so. Und erst wenn du dann mal so 3, 4 Jahre konstant da rein was gegeben hast und so, dann plötzlich und es wird bei derselben Arbeit plötzlich immer mehr Rendite, immer mehr Einkommen, immer mehr strömt dann rein. Und das ist halt das Tolle. Das heißt natürlich, mein Ziel ist es zum Beispiel dann halt, ich will ja nicht gar nichts mehr tun. Ich glaube auch, wir Menschen sind dafür gemacht, immer etwas tun zu dürfen. Also wir wollen ja wirken. Wir wollen ja etwas, ja, ich will ja jetzt nicht nur am Strand sitzen und Cocktails schlürfen. Das ist ja nicht mein, weißt du, das ist ja nicht mein Sinn des Lebens, sondern ich will nur weniger tun müssen für mehr Geld,
und
was
es geht um die Freiwilligkeit. Es
genau,
geht um
und
die
die
Freiwilligkeit.
Freiheit.
Es geht nicht darum, dass du am Sonntagabend oder nachmittags schon denkst, oh, morgen 8 Uhr schon wieder hier Meeting und Chef und so, wo du einfach nicht die Wahl hast. Ja.
Das ist jetzt immer beim Berufsthema Freiheit.
Ich will entscheiden können, ob ich arbeite, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite. Und das ist natürlich jetzt in dem, wie ich es jetzt schon mache als Mrs. Property, bin ich da schon sehr, sehr nah dran. Mit noch der Einschränkung, dass ich einfach einen gewissen Mindestumsatz machen muss, ja, um mein Leben als in München bestreiten zu können, völlig klar. Aber wie gesagt, dann in diese Freiwilligkeit zu kommen und wirklich nur noch die Projekte zu machen, wo ich wirklich Bock drauf habe, also sensationell. Und das geht ja auch so stufenweise. Das geht ja auch nicht von jetzt auf gleich. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt mit meinem Unternehmen auch schon so weit. Ich kriege auch häufig, weiß nicht, Kooperationsanfragen, wo ich dann denke, so, ja, früher wäre ich drauf angewiesen gewesen. Heute denkst du, nee, passt nicht zu mir und meiner Marke, lasse ich sein. Oder auch Kunden, die sich interessieren, ne? die mit mir die Immobilie kaufen wollen. Wenn ich dann irgendwie so ein Bauchgefühl habe, wo ich denke, nö, dann ja, lehne ich auch mal jemanden ab. Also auch diese Freiheit schon zu haben, das ist ja auch sensationell gut, ne? Also, sie sagen, es geht so stufenweise. Es kommt nicht irgendwann der Big Bang und dann stehst du da, sondern das ist ja im Prinzip immer alles ein Produkt der Entscheidungen, ein Ergebnis der Summe der Entscheidungen, genau. Der letzten Monate und Jahre.
Ja, und dieses, also das ist ja einer meiner größten Werte, Freiheit.
Ja.
Und einer meiner größten Antriebe dadurch ja auch. Und ich habe ja alles durch. Also ich habe ja tatsächlich alles durch. Das heißt, ich war angestellt.
Ja.
Also durfte das tun, was man mir gesagt hat. Ja. Also ich war angestellt, hatte natürlich in dem Rahmen ja gar keine Freiheit, weil eben ich musste zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein.
Ja.
Habe die Dinge umgesetzt, die mir andere gesagt haben.
Du musst dich krank melden, du musst Urlaub einreichen.
Also das ist ja wirklich das Gegenteil von Freiheit. Ja.
Ja.
Dann war ich selbstständig als Yogalehrerin und so weiter, hatte mein kleines Studio. So, das heißt, ich habe gedacht, und das ist ein wichtiger Punkt, ich habe gedacht, jetzt bin ich frei. Aber nein, war ich überhaupt nicht, weil ich habe ja gar kein Geld bekommen, wenn ich nicht gearbeitet habe. Also
stimmt.
Ja, also das vergessen so viele, die sich selbstständig machen, eben so rein in der Selbstständigkeit bleiben, dass sie ja auch nur Geld bekommen, wenn sie ihre Dienstleistung, wenn sie das tun, was sie eben tun. Es ist also auch wieder gekoppelt ans Tun, immer etwas tun müssen für andere und manchmal sich eben dann auch nicht aussuchen können, mit wem arbeitet man zusammen, weil man seine Miete zahlen muss und, und. Also ich habe gespürt, okay, die Freiheit, die ich mir da erhofft habe, die war absolut auch nicht da. Also das war für mich auch nicht die Freiheit, die ich gesucht habe. Und da kommen wir jetzt wieder zu dieser schönen Schnittstelle. Wenn ich anfange zu investieren, wenn ich vom Unternehmertum ins Investieren gehe oder eben auch in diesem Bereich Network Marketing. Also wir beide können jetzt einfach so viel bewusstere Entscheidungen für uns, unsere Werte, also was sich gut anfühlt, auch so treffen. Und ich muss sagen, das jetzt fühlt sich so viel mehr nach der Freiheit an, nach der ich strebe. Und ich bin da noch nicht angekommen. Also das ist, wie du sagst, du kannst jetzt einen Teil deiner Ausgaben davon generieren. Aber wir sind ja auch noch so dabei, wir haben noch gewisse Abhängigkeiten oder wie auch immer du das nennen
Absolut.
Möchtest, ja,
absolut.
Und so mein Ziel ist es, da wirklich so weit rauszukommen, dass ich sagen kann, hey, wenn ich jetzt übermorgen Lust habe, 3 Monate auf Mallorca zu sein, Da möchte ich das einfach machen können, ohne mir vorher wieder 100 Gedanken machen zu müssen. Und ich bin da schon fast, aber ich bin noch nicht da, dass ich sagen kann, ich müsste jetzt nichts mehr aktiv die ganze Zeit tun, dass dann das Geld fließt. Ja, aber ich kann mir immerhin schon aussuchen, mit wem ich arbeite, wann ich arbeite, wo ich arbeite und all diese Dinge. Und es geht in so eine schöne Richtung und dafür bin ich so dankbar und das ist eben das, was wir, glaube ich, deswegen sind wir uns da auch, oder matchen wir so gut, weil es genau in diese Richtung geht, diese Freiheit wirklich zu spüren. Und vielleicht gleich dazu die Frage an dich, wenn wir jetzt über finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit sprechen, eben, was für Freiheiten bringt uns das noch, und zwar in uns, also nicht nur im Außen, sondern auch in uns?
Ja, also ich weiß noch, als ich damals meine Kündigung eingereicht habe, oder auch vorher schon, weiß ich, als ich so meine ersten, weiß nicht, so 6 Monatsgehälter oder so auf der Seite habe, da habe ich gedacht, das ist jetzt, das ist Fuck you Money. Ja, wenn mir irgendjemand einfach richtig blöd kommt, dann kann ich einfach sagen, Fuck you und geh. Das hat es mit mir, in mir gemacht tatsächlich. Und das ist auch einfach, also ich sag mal, dieses Gefühl, vielleicht auch gerade nochmal als Frau, können wir auch nochmal drauf eingehen, dieses Gefühl als Frau für sich selber sorgen zu können. Ja. Und wirklich, ja, nicht die arme Frau zu sein, die versorgt werden muss. Und das bringt ja auch Freiheit in Beziehungen. Also ich habe Trennung und Scheidung hinter mir und bin wahnsinnig froh, dass ich mein eigenes Geld A immer verdient habe und es B auch selber investiert habe und das auch getrennt von meinem Mann getan habe. Also in den Immobilien stand er nicht drin im Grundbuch. Also ein Arbeitsverhältnis aufzulösen, wenn ich das will, eine Beziehung aufzulösen, wenn ich das will, einen Wohnort zu wechseln, wenn ich das will, eine neue Wohnung anzumieten, wenn ich das will, einfach weil ich die Bonität, weil ich das habe. Diese Unabhängigkeit wirklich in sich zu spüren und auch, also ich meine, also meine Trennung, es war schon emotional wirklich hart für mich und da war, also da spielten Finanzen definitiv auch mit eine Rolle, weil ich quasi gegründet habe in der Zeit, in der ich verheiratet gewesen bin und de facto versorgt war, auch wenn ich das Geld nicht in Anspruch genommen habe. Aber dann aus dieser Beziehung, aus der Ehe rauszugehen mit dem Wissen, okay, jetzt muss mein Unternehmen mir wirklich mein Jahresgehalt zahlen, um als Single in München zu leben. Das hat mich schon, also gefühlt, emotional, existenziell bedroht. De facto war es nicht so, aber das ist ja, Ängste sind ja nie rational. Deswegen da vielleicht auch nochmal wirklich das Plädoyer gerade für die Frauen. Schau, dass du A, dein eigenes Geld verdienst oder wenn du quasi die Rolle der Mutter, ja, oder der, soll ich das jetzt sagen, wenn du diese Rolle hast, lass dich dafür vergüten von deinem Mann. Lass dich dafür vergüten, leg die Kohle zur Seite, bau dir dein eigenes auf, bleib unabhängig, ja. Also ganz viel, also wirklich auch Horror-Stories in meinem Freundeskreis, wo das dann auf einmal ganz plötzlich ganz, ganz bitter aussieht. Und ja, also finanzielle Unabhängigkeit ist auch emotionale Unabhängigkeit. Und also ich sag mal, diese Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, die möchte ich nicht missen. Ja, also wirklich jetzt aus tiefstem Herzen heraus zu wissen und das auch wirklich zu glauben und meinem Nervensystem das beigebracht zu haben. Ja, ich kann, ja, richtig zu verkörpern, ich kann für mich selber sorgen auf allen Ebenen. Emotional, finanziell. Das ist ein Wahnsinnsgefühl, das nimmt mir ja keiner mehr.
Ja. Ja, und vielleicht auch hier eine Ergänzung, weil, also ich komme ja, wie gesagt, aus einem Angestelltenverhältnis, wo ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ. Also ich wollte auch immer viel erreichen und ich gebe mich nicht genug mit wenig. Also weißt du so. Das heißt nicht, dass ich nicht dankbar bin. Das möchte ich gleich an dieser Stelle dazu sagen, weil es ist ja so oft so, also jetzt will sie noch mehr, noch mehr. Darum geht's ja gar nicht. Ja, ich bin super dankbar für alles, was schon da ist. Aber warum soll ich mich limitieren? Also das ist ja auch wieder so ein Gesellschaftsthema. Bei mir war es zum Beispiel so, meine Mama, ich komme aus einem sehr klassischen Elternhaus, ja. Und meine Eltern, also ich fand's wunderschön, wunderschön, dass auch meine Mama so viel zu Hause war, so als Kind und Jugendliche, ja. Aber meine Mama hat ganz oft zu uns gesagt, obwohl die Ehe bis zum Schluss gehalten hat und in meinen Augen auch wir eine wirklich tolle Familie sind und waren und wie auch immer, mein Papa ist ja leider schon verstorben, aber mein Papa war der klassische Geldnachhausebringer
Ja.
Und Mama war eben in dieser Abhängigkeit und irgendwann hat sie das, glaube ich, dann eben auch so wahrgenommen.
Ja.
Und uns Töchtern dann immer so erzählt, hey, schaut, dass ihr studiert, schaut, dass ihr was Richtiges macht, schaut, dass ihr immer euer eigenes Geld verdient. Was bei mir unterbewusst aber dazu geführt hat, dass es auch nicht ganz gesund war. Weißt du, was ich damit sagen will? Es ist so,
Du hast es dann überkompensiert.
Genau,
Du
also
bist
du
ins andere
fängst dann
Extrem
so an.
Ausgeschlagen.
Ja, und es ist wirklich lustig. Also ich meine, ich bin ja jetzt schon so lange mit meinem Mann zusammen. Und ich habe ja immer noch mein eigenes Konto,
Ja, sicher.
während wir aber unser Konto haben. Und das ist
Ach
so
so.
witzig, weil auf mein Konto fließt mein ganzes Geld und davon zahle ich halt so meine privaten Ausgaben. Aber ich kann jederzeit auf das Geld natürlich von meinem Mann zugreifen. Das heißt, er hat es überhaupt nicht. Für ihn ist es so klar, dass sein Geld auch mein Geld ist. Und für mich ist es so, das ist mein Geld. Also, weißt du, was ich meine? Das kommt schon. Also, ich finde, unsere Prägungen auch hier, ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, machen schon auch da,
Na
spielen
klar.
so eine große Rolle, wie wir dann so ins Leben gehen und was wir so für Sachen machen. Und ich muss manchmal selber drüber lachen, dass das so ist bei uns, ja, so. Der eine hat ganz selbstverständlich alles frei für die ganze Familie und ich so, okay, das ist mein Geld. Aber ich brauche es auch noch irgendwo.
Ja.
Und ich glaube, das ist eben genau dieses Thema, weil die Geschichte uns zeigt, dass oft die Frauen am Ende in dieser Abhängigkeit eben, wie du gerade gesagt hast, in
Ja.
solche Geschichten rutschen, die nicht gut sind. Und
Ja.
ich glaube, für mich gibt es auch so dieses Sicherheitsgefühl. Ob ich das, wahrscheinlich brauche ich es gar nicht, aber ich brauche es irgendwie so ein bisschen für mein
Ja,
Nervensystem auch, ja.
Und das passiert ja so schleichend, ja. Also das ist ja nie, das ist ja auch keine bewusste Entscheidung, also dass man sagt, so, ich begebe mich jetzt in diese Abhängigkeit. Also gut, wenn man so manche von außen beobachtet, dann denkt man so, oh, okay, ist jetzt schon irgendwie sehenden Auges. Aber es ist ja so ein schleichender Prozess, ja. Also von irgendwie, man lernt sich kennen, ja, dann irgendwie die erste eigene Wohnung, wie teilt man da die Kosten auf? Dann, wenn dann irgendwie Ehevertrag, ja oder nein, ich habe ja einen und ich bin begabt und bin unfassbar froh, dass es diesen Vertrag gab, weil damit konnten wir uns nämlich in unserer Trennung auf uns und unsere Gefühle und unsere Emotionen konzentrieren, weil das Thema Geld einfach vorher schon komplett geregelt war. Würde ich auch wirklich jedem ans Herz legen. So, und spätestens, wenn dann einfach Kinder kommen, wenn sich in der Erwerbsbiografie irgendwas ändert, wenn eben der ein oder der andere weniger Zeit hat, erwerbstätig zu sein, da passieren ja krasseste Verwerfungen, ja. Und es ist einfach wichtig, da auch, glaube ich, eine Ebene in der Beziehung zu haben, wo man drüber sprechen kann, ne?
Ja, deswegen fand ich deine Idee eigentlich ganz schön, auch zu sagen, okay, wenn ich mich bewusst dafür entscheide und ich zum Beispiel war auch lange daheim für die Kinder, weil das eine bewusste Entscheidung war, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ich kriege jetzt nicht nur ein Taschengeld, sondern ich werde dafür wirklich, als ob es ist ja auch eine
Was
Arbeit.
würde denn eine Nanny kosten? Was
Naja,
würde
und
denn
es
eine Nanny
ist eine
kosten, eine
wirkliche
Vollzeit-Nanny?
Arbeit. Also,
Na
weißt du,
klar.
das ist ja nicht, wir sitzen ja dann nicht zu Hause und trinken Tee. Also gerade die ersten Jahre sind ja wahnsinnig intensiv. Und
Ja.
ich finde sowieso, dass das gesellschaftlich auch anders anerkannt werden darf.
Ja.
Aber das finde ich eigentlich eine schöne Idee. Und die andere Idee ist auch da, das ist jetzt eine Einladung, weil da ist es einfach wirklich toll. Ich kenne so viele Mamas in meinem Bereich, die eben von zu Hause aus, also es gibt inzwischen wundervolle Möglichkeiten, sich von zu Hause aus schon was aufzubauen. Das heißt, diese 2, 3 Jahre, die man vielleicht sagt, okay, die verbringe ich jetzt mit meinen Kindern, weil das auch wichtig ist für die Bindung. Also wir wissen ja inzwischen so viel.
Klar.
Baue ich mir schon so nebenbei in der Zeit, die ich habe, einfach in 2 Stunden am Tag, das reicht ja, was auf, worauf ich mich dann stützen kann und weitermachen kann, wenn die Kinder größer sind, ja, mache ich mehr, kann ich mehr verdienen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, vielleicht an der Stelle auch zu Hause zu bleiben und dennoch Geld zu verdienen. Also das
Ja.
eine schließt nie das andere aus.
Überleg mal, in welcher Zeit wir heute leben. Ja, das geht alles
Ja,
online. Du
eben.
hast kein Anfangsinvest. Du musst nicht irgendwie erst eine Maschine kaufen, damit du irgendwas drucken kannst oder irgendwas pressen, was du dann verkaufen kannst. Also diese digitale Welt mit den digitalen Geschäftsmodellen, und auch digitale Investitionsmöglichkeiten, ja, auch. Also dieses Zeitalter, in dem wir heute leben, Informationen sind zugänglich. Was gibt es an YouTube-Kanälen, Podcasts, ja, die dir wirklich erklären, wie das geht? Muss es halt tun.
Ja, genau. Da sind wir
Sorry,
wieder bei
aber
dem Punkt.
sorry.
Nur jammern
Podcast
hilft
hören,
nur reden hilft auch nicht.
Und nur Podcast hören funktioniert auch
nein.
Nicht.
Also ins genau. Tun dürfen wir schon kommen. Und da habe ich aber jetzt tatsächlich noch eine Frage, weil jetzt hast du ja. natürlich von deiner Geschichte erzählt und du warst ja schon relativ hoch im höheren Einkommensniveau.
Ja.
Also das muss man ja jetzt ganz klar so sagen, ja?
Wobei ich mit der Hälfte angefangen habe. Also mein Einstiegsgehalt waren damals 48.000 und ich habe also war angestellt von 2013 bis 2020, also habe in 7 Jahren mein Gehalt verdoppelt, mehr als verdoppelt.
Weil ich natürlich gerne allen die Möglichkeit gebe zu sehen, dass jeder anfangen kann, ja, und man jetzt nicht, das ist mir einfach nur wichtig, ist mir vorhin so eingefallen, als du das erzählt hast, ja, dass du natürlich dann auch in der Unternehmensberatung warst, wo du das mit der ersten Immobilie gemacht hast. Aber du hast ja bestimmt auch Kunden, die nicht so viel verdienen.
Na klar.
Und für die das auch realisierbar ist. Und
ja.
vielleicht magst du mal, vielleicht hast du eine Geschichte parat von jemandem, der eben, ja, vielleicht eben nicht so vermögend ist und jetzt so in den letzten Jahren bei dir diese erste Immobilie als Finanzanlage möglich machen konnte.
Mhm.
Das ist vielleicht Inspiration für den einen oder anderen hier.
Okay, also bei den Hunderten von Leuten, die ich jetzt schon begleitet habe, fällt mir jetzt nicht die eine Geschichte ein, aber es sind also hunderte Geschichten, ja. Also ich sag mal, dass das mit einem Nettoeinkommen von 2.000 bis 2.500 Euro geht es los, ja. Mit 2.000, 2.500 Euro netto aus einem Angestelltenverhältnis, unbefristet, raus aus der Probezeit am besten, bist du finanzierbar für eine Bank, ja. Vielleicht nochmal Stichwort Elternzeit, wenn du jetzt Mama werden möchtest und vorhast, eine Immobilie zu kaufen. Viele sagen dann, ja, wenn ich dann in Elternzeit bin, dann habe ich die Zeit dafür.
Ja, ja.
Ja, dann hast du natürlich nicht mehr die Bonität, ja. Also bitte gerne vor dem Elternwerden um das Thema Immobilie kümmern. Und das Eigenkapital, was nötig ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir nur die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital bestreiten, das ist dann die sogenannte 100% Finanzierung, was du eben auch schon gesagt hast, dann reichen da 10.000 bis 15.000 Euro. Also wir reden nicht über die Penthäuser in München, die über 1 Million kosten. Ja, wir reden auch nicht über, weiß nicht, Wohnbaukomplexe, sondern wir reden über kleine Wohnungen, 1 bis 2 Zimmer. Das geht bei unter 100.000 Euro los, je nach Standort. Und ich sag mal so im Schnitt kaufen meine Kunden Wohnungen für ungefähr 150.000 Euro. Und dann kann man so dicker Daumen immer sagen, 10% dessen ist dann das, was an Kaufnebenkosten fällig wird, ist abhängig vom Bundesland mit der Grunderwerbsteuer und so und ob ein Makler involviert ist oder nicht. Aber dann eben entsprechend 10.000 bis 15.000 Euro Eigenkapital völlig ausreichend. Und dann hast du dir einen Vermögenswert geschaffen, der dir jeden Monat 400-500 Euro Mieteinnahmen einbringt. Ja, am Anfang leitest du diese 500 Euro quasi direkt weiter an deine finanzierende Bank. Das ist auch, dass du siehst das am Anfang erstmal nicht. Ja, also am Anfang ist das ein durchlaufender Posten. Erst dann, wenn sich die Miete peu à peu erhöht, ja. Also wenn die Leute dann ausziehen und du machst eine Neuvermietung, Mieten entwickeln sich ja ziemlich linear mit der Inflation mit. Aber die Kreditrate, die bleibt gleich. Die schreibst du ja fest über mindestens 10 Jahre. Und dieses Delta, was dann entsteht zwischen der Kreditrate, die gleich bleibt, und die Miete, die eben sukzessive steigt, das ist dann irgendwann dein Cashflow, woraus du dann wiederum entweder andere Investitionen tätigen kannst, oder wieder Eigenkapital zusammensparst für die nächste Wohnung. Also da kann man sich wirklich so ein System bauen. Und also danke, dass du es nochmal gesagt hast. Das ist wirklich, ich will nicht sagen, für jedermann machbar. Ein paar Voraussetzungen braucht es schon. Aber die Hürde ist bei weitem nicht so hoch, wie es die meisten, glaube ich, für sich wahrnehmen. Oder man hört ja auch immer die Immobilienpreise und keiner kann sich mehr ein Eigenheim leisten. Ja, stimmt. Also stimmt schon. Aber dann kauf eine Kapitalanlage, wenn du doch davon profitieren möchtest, dass diese Immobilienpreise, dass die so steigen, kauf dir doch eine kleine Wohnung.
Ja, genau.
Tut nicht weh.
Ja, den Fokus anders ausrichten. Also
ja, genau.
Chance dahinter
ziehen. Ja.
Chance
ja.
und Möglichkeiten.
Richtig.
Und nicht
richtig.
Sind wir wieder beim Thema so ein bisschen Angst und Hürden. Ja. Und du hast ja, also du machst ja deine Programme, das heißt, du hast ja ein Programm, wo du wirklich über Wochen diese Menschen in einer Gruppe, glaube ich, begleitest.
Mhm.
Wie läuft es denn so ab?
Ja, also es gibt im Prinzip 2 Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten. Das eine ist der Mrs. Property Campus und das andere ist das Mrs. Property Mentoring. Ich sag mal, das ist so ein bisschen wie, also beides ist ein Flug von München nach New York. Das eine ist der in der Economy Plus, das andere ist in der First Class. Immer die Frage, wie viel Support und Service man sich wünscht und wie viel man da im Prinzip auch für ausgeben kann und möchte. Also das Mentoring ist quasi das Gruppenprogramm. Da arbeite ich in einer kleinen Gruppe von maximal 5 Teilnehmern mit dem Ziel, in 3 Monaten beim Notar zu sitzen und die erste Wohnung zu kaufen. Das ist für viele,
Wie ist die
wenn die bei mir
Abschlussquote?
anfangen, ja, über 100%, wenn ich das so sagen darf.
Ah, mega. Ja,
Es gibt tatsächlich Leute, die 2 Wohnungen kaufen, ne?
Ja,
Ja.
super. Ja, aber das ist total schön, wenn du das so sagen kannst, weil dann kann man eigentlich sagen, hey, okay, wenn du dich entscheidest, mit mir diesen Weg zu gehen, dann wirst du am Ende auch Immobilienbesitzer sein. Ja, und wie cool ist das? Du hast es gerade so erzählt, eben mit diesem, ja, es kommt kein Cashflow. Hey, aber du bist Immobilienbesitzer.
Ja,
Also,
voll. Ja.
Cool ist das denn?
Ja,
Also
absolut.
allein das, ja. Was sind denn so die größten Blockaden? Hast du vielleicht Vorgespräche? Also wenn sich Menschen so interessieren, gibt es bei dir
Ja,
Vorgespräche? Und
genau.
was für Blockaden haben denn die meisten oder Ängste
Ja,
eben?
die größte Frage, die eigentlich die meisten haben, so reicht mein Geld, ne? Also verdiene ich genug, habe ich genügend Eigenkapital? Das ist relativ schnell zu beantworten, haben wir jetzt gerade auch. Dann viele glauben, dass ihre Situation ganz besonders kompliziert ist, weil sie wohnen ja hier und dann haben sie den Job da und dann müssen sie sich hier noch drum kümmern. Für mich funktioniert es nicht. Also was dann einfach den Standort angeht, klar, da muss man dann unter Umständen ein bisschen kreativ sein, aber ich frage dann immer, hey, ja, hast du in einer anderen Stadt studiert? Hast du irgendwo Freunde, Familie? Ah ja, du, oh, ich bin ja regelmäßig, bin ich ja da. Ja, okay, dann gucken wir doch mal da. Es muss ja nicht die Immobilie am eigenen Wohnort sein, ne? Weil hoffentlich musst du nicht jeden Tag da auf der Matte stehen. Ich weiß nicht, diejenigen, die von euch selber zur Miete wohnen, wie oft habt ihr eure Vermieter gesehen in den letzten 20 Jahren? Also ich meine nicht so oft, ne? Das heißt, da machen sich viele irgendwie Gedanken drum. Also ich glaube, für viele, und das ist natürlich auch richtig, schwingt da auch so eine soziale Komponente mit, ne? Wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, gehöre ich dann zu den Bösen, dann bin ich ja auch, ne, so reich und dann nehme ich ja die Miete aus und so. Und darf ich denn damit überhaupt Geld verdienen und so? Also in die Richtung geht es dann auch manchmal, wo ich dann halt einfach sage, hey, das ist wie eine Art unternehmerische Tätigkeit. Ja, du gehst mit einem kreditfinanzierten Investment gehst du ein Stück weit Risiko ein. Dafür darfst du auch Rendite bekommen. Und dafür stehst du dann ja auch in der Verantwortung, wenn der Wasserhahn tropft.
Ja.
Oder schlimmere Dinge passieren, ne? Aber, und du bist natürlich verantwortlich ein Stück weit für die Menschen, die da drin wohnen. Das ist Wohnraum. Es ist halt was ganz anderes, als wenn ich irgendwie anonym eine Aktie kaufe. Aber wenn ich eine Immobilie besitze, muss ich mich damit natürlich auch auseinandersetzen. Und ich komme in so viel neue Rollen. Ne? Ich bin dann auf einmal Vermieterin, Kreditnehmerin, ich habe irgendwie eine Hausverwaltung, der ich gegenüber auftrete, Miteigentümer. Ich muss da irgendwie noch so einen zusätzlichen Zettel bei der Steuererklärung einreichen. Also da passiert schon viel, was natürlich erstmal Angst macht und überfordert, wie alle Dinge, die wir nicht kennen oder die wir noch nie gemacht haben. Deswegen ist es ja so schön, das auch mit Begleitung einmal zu tun. Das ist auch immer das, was ich sage. Wenn du es einmal geschafft hast, eine Wohnung zu kaufen, dann hast du den ganzen Prozess überblickt und dann kannst du das für dich wiederholen, anpassen, Standort wechseln, Strategie wechseln. Das funktioniert dann ja alles so.
Voll. Und das ist ja, das geht einher mit so viel Wachstum, mit so viel persönlichem Wachstum, weil wir dann erkennen, was möglich ist und was wir alles schaffen. Und das ist ja auch wieder so ein schönes Beispiel. Wir denken als Erwachsener immer, wir müssten alles schon sofort können und wissen und verstehen. Aber das entwickelt sich ja auf dem Weg. Also wir lernen ja auf dem Weg dahin, ja, zu unserem Ziel. Lernen wir alles. Und es ist immer dieser Vergleich mit dem Baby, was ja auch nicht gleich laufen kann, sondern übt und übt und übt und seine Erfahrungen macht und irgendwann kann es laufen. Und genau so ist es ja bei allem, was wir neu machen. Wir kennen es nicht, wir können es nicht, aber wenn wir es machen und dann sind wir wieder beim Tun, wir dürfen es einfach machen, ohne uns von unseren Gedanken schon wieder so limitieren zu lassen und da wieder sagen zu lassen, was wir alles nicht können und nicht wissen, sondern einfach zu sagen, hey, ich freue mich auf dieses neue Kapitel, ich kann so viel dabei lernen und ich kann auch das dann ja wieder weitergeben. Also das ist ja das Schöne daran, wenn wir etwas Neues lernen und wenn wir wachsen, dass wir das ja auch unseren Freunden, unseren Bekannten, unserem Umfeld zur Verfügung stellen können, ja, und inspirieren dadurch.
Ja. Ja, und ich sag mal, im Umkehrschluss bedeutet das halt selber auch, such dir Vorbilder.
Ja,
also umgib dich mit Menschen, für die das das Natürlichste der Welt ist, einmal die Woche zum Notar zu gehen und eine Wohnung zu kaufen. Die gibt es. Ja. sorg dafür, dass das dein neues Normal ist. Und nicht der Onkel Heinrich, der auf dem 70. Geburtstag davon erzählt, dass das alles nicht funktioniert. Das sind nicht die richtigen Menschen, die dir helfen, wenn du diesen Weg beschreiten möchtest. Ja. Also Vorbilder und Umfeld, super wichtig.
Ja, bei allen Bereichen im
Ja.
Leben, immer, immer, immer. Am Ende, glaube ich, ist es immer wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Und Freiheit beginnt immer mit diesen Entscheidungen.
Ja.
Es macht wieder Raum auf, weil wenn wir uns die ganze Zeit in diesem, ach, vielleicht und vielleicht soll ich es machen oder soll ich es nicht machen und immer in diesen Gedankenkreisen befinden, das frisst so viel Energie. Und wenn wir uns mal für etwas Neues entscheiden, dann öffnen sich so große Räume. Und ich würde mich sehr freuen, wenn diese Folge den einen oder anderen inspiriert hat, auch über Geld, über Finanzen, über Immobilien, über finanzielle Freiheit und all diese Themen noch mal neu nachzudenken und vielleicht ja auch hier einen ganz neuen Raum eröffnet zu haben.
Ja.
Also vielen, vielen Dank, Maike. Was magst du vielleicht zum Abschluss noch sagen? Was möchtest du denn meinen Zuhörern noch so mitgeben?
Naja, also dadurch, dass ihr ja den Podcast hört von der Biene, zeigt es ja, dass ihr euch entwickeln wollt, dass ihr wachsen wollt und vielleicht einfach nach Wegen sucht, in denen das gehen kann. Also persönlich zu wachsen, finanziell zu wachsen, unternehmerisch zu wachsen. Und ich mag euch einfach bestärken, auf dem Weg dran zu bleiben, weiterzumachen. Auch, das haben wir ja auch besprochen, wenn es am Anfang erstmal so aussieht, dass man, was mache ich eigentlich hier und für wen ist es nochmal?
Fühlt sich
Da
gar
einfach
nicht
dran,
gut an, gerade.
ich weiß, ja, da einfach dran zu bleiben, auch wenn es mal turbulent ist und wird, weil ja, die Belohnung wartet auf euch, wenn du lange genug durchhält, ja.
Ja, und du musst diesen Weg nie alleine gehen. Es gibt
Ja.
Menschen wie uns, die genau dafür da sind. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal ein kleiner Hinweis. Ihr müsst nie die Dinge alleine machen. Sucht euch jemanden, der euch so ein bisschen bei der Hand nimmt und euch damit begleitet. Dann fühlt ihr euch erstens auch sicherer und es geht auch sehr viel leichter und schneller meistens dann dadurch,
Und es
ja.
macht viel mehr Spaß.
Ja, das macht viel mehr Spaß.
Ja, so viel Spaß.
Also vielen, vielen
Gut.
Dank, liebe Maike. Und vielleicht lade ich dich nochmal ein und wir sprechen über das spannende
Gerne.
Thema Money Mindset, weil das ist ja ganz am Anfang der Folge gefallen und darüber würde ich ehrlich gesagt auch super gern mal sprechen. Und ich glaube, da wärst du auch eine gute Gesprächspartnerin.
Komm sehr gerne nochmal, ja.
Also vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn du diese Folge gut bewertest und vielleicht einen Kommentar da lässt. Und wenn du Fragen hast, du kannst dich jederzeit an mich und die Maike wenden, eben Mrs. Property auch auf Instagram zu finden. Und ich verlinke natürlich auch die Maike hier dann in den Shownotes und ich freue mich einfach aufs nächste Mal. Dankeschön.
Ciao.